Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die Digitalisierung. Einmal aus der Perspektive der Krankenhäuser. Und in der Leitung begrüße ich dazu Professor Silvia Thun und Dr. Malte Haring, die beide maßgeblich am Konsortium des Digitalradars aktiv sind. Ladies first, Frau Professor Thun, Sie sind hauptberuflich Lehrstuhlinhaberin für E-Health und Interoperability, schwieriges Wort immer noch, obwohl das zeigt vielleicht auch den Stellenwert in der Medizin, an der Charité. Ich grüße Sie herzlich.
Ja, vielen Dank. Ich arbeite am Berlin Institute of Health an der Charité in dem Bereich der digitalen Medizin, Interoperabilität und leite große Forschungsinfrastrukturen.
Herr Dr. Haring, Sie sind beim INAV, das private Institut für angewandte Versorgungsforschung. Auch Sie herzlich willkommen in unserem Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Gerloff. Genau, ich bin Geschäftsführer am INAV-Institut und wir sind von der Stunde Null an beim Digitalradar involviert. Freue mich sehr, heute hier zu sein.
Sehr schön. Ich hatte es ja eben angekündigt, wir schauen uns die Digitalisierung im Gesundheitswesen aus der Perspektive der Kliniken an. Anlass sind die ersten Ergebnisse der zweiten Erhebung des Digitalradars, einer Befragung von Krankenhäusern zum Stand der Digitalisierung in ihren Häusern. Frau Professor Thun, mögen Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erläutern, wie das Konsortium Digitalradar Krankenhaus eigentlich aufgebaut ist und organisiert ist und welche Rolle Sie in diesem Konstrukt spielen?
Ja, sehr gerne. Das ist ein Projekt, welches das BMG vor Jahren ausgeschrieben hat und das Konsortium Digitalradar hat diese Projektausschreibung gewonnen. Eine Besonderheit ist dabei, wir sind eben ein Konsortium bestehend aus mehreren Experten, die auch wirklich mit einer anderen Brille, jeweils einer anderen Brille auf diese Fragestellung eben blicken. Wir haben hier Statistiker dabei, wir haben Versorgungsforscher, aber auch Menschen wie mich in unserem recht großen Konsortium sogar dabei, die sehr viel Erfahrung, langjährige Erfahrung im Bereich der Krankenhaus-IT eben aufweisen, sodass die Fragen, die dann eben entwickelt worden sind, auch dementsprechend korrekt sind und sehr genau den und nicht nur die Systeme abfragen in den Krankenhäusern, das könnte man ja jetzt sich vorstellen, man fragt einfach, habt ihr einen Riss oder einen Kiss, sondern dass man auch prozessual nach dem Patientenweg schaut und hier prozessual eben und intersektoral auch teilweise den Patientenweg eben nach befragt. Wichtig ist, dass wir auch international aufgestellt sind mit der HIMSS. Die HIMSS, die ja das MRAM-System entwickelt hat vor vielen Jahren, hat uns hier sehr tatkräftig unterstützt.
Dann kommen wir jetzt zu Ihnen, Herr Dr. Haring. Wollen Sie uns vielleicht zur Methodik der Erhebung noch ein bisschen was sagen und natürlich dann auch über Ihre Rolle in dem Forschungsprojekt? Das ist ja, Sie haben jetzt eben gesagt, Frau Professor Thun, dass das schon korrekte Fragen sind, also wo man eben genau auch sich vorher überlegt hat, wie kann man die beantworten und ist das dann auch so, wie es ist? Aber am Ende sind es Selbstauskünfte, oder?
Ja, kann ich sehr gerne zu antworten. Einen Punkt würde ich gerne noch ergänzen zu dem, was Silvia Thun gerade schon zum Projektaufbau genannt hat. Was wir auch noch mit durchführen, ist eine sogenannte Begleitevaluation beziehungsweise die Evaluation der Evaluation. Ah. Wir schauen uns also auch an, wie funktioniert das Instrument an sich? Wie sind eigentlich die Erhebungsprozesse? Dazu haben wir die Stakeholder in den Krankenhäusern interviewt. Wir haben Survey-Befragungen gemacht und jetzt mit der zweiten Erhebung auch eine sehr große Befragung im Bereich der Patientinnen und Patienten erhoben, wie eigentlich diese Personen auf das Thema Digitalisierung im stationären Sektor schauen. Das vielleicht noch als Ergänzung dazu. Ja, grundsätzlich zur Erhebungsmethodik. Wir haben bisher 2 Messzeitpunkte durchgeführt. Einmal im Jahr 2021 und jetzt im vergangenen Jahr 2024. Die Erhebung selber, ja, ist nahezu eine Vollerhebung. Also wir haben jeweils knapp 1600 Krankenhäuser in den Digitalradar mit einschließen können, diese Evaluation mit erheben können. Die Überschneidungen dieser beiden Samples sind sehr, sehr groß. Also wir haben nahezu alle Krankenhäuser zu diesen beiden Erhebungszeitpunkten gemessen. Und das ist natürlich sehr erfreulich, dass man jetzt auch über so einen langen Zeitraum eben eine Vergleichbarkeit herstellen kann. Gerade dadurch kann man natürlich einen Erkenntnisgewinn generieren, was die Entwicklung der Digitalisierung im Sektor angeht.
Und was haben Sie die Patienten denn eigentlich gefragt? Das hatten Sie ja eben angedeutet, dass da auch Patienten befragt worden sind. Was sind die befragt worden? Inwieweit sind die kompetent zu entscheiden, wie digitalisiert so eine Klinik ist? Natürlich sind die kompetent, weil sie fühlen es ja, ob das dann digital ist, die Kommunikation oder nicht. Wie sind die befragt worden?
Wir haben bei den Patienten sowohl Interviews geführt als auch eine Survey-Befragung durchgeführt. Also knapp 100 Gespräche mit Patientinnen und Patienten vor Ort in den Einrichtungen. Und was dort gefragt wurde, sind natürlich Dinge, die die Patientinnen und Patienten beurteilen können. Also welche Relevanz hat eigentlich das Thema Digitalisierung für die Entscheidung für oder gegen ein Krankenhaus? Okay. Ja. Natürlich wurden auch Dinge gefragt wie, naja, wie funktioniert es denn eigentlich? Welche Dinge sind Ihnen wichtig? Also wirklich ganz grundlegende Dinge und ganz spannend, das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen. Es sind wirklich die Basics, die hier an ganz prominenter Stelle genannt werden, nämlich sowas wie ein funktionierendes WLAN, in den sich dann die Patientinnen und Patienten einwählen können, um eben digital zu kommunizieren mit ihren Verwandten. Also da sind wirklich die Grundlagen, die Erwähnung finden.
Dann vielen Dank erstmal. Das Setting ist, glaube ich, damit einigermaßen aufgebaut. Die Aufgabe des Projektes war es ja, zumindest habe ich das immer so verstanden, dass bei der ersten Erhebung festgestellt werden sollte, wie weit ist denn eigentlich die Digitalisierung in den Krankenhäusern schon in dem Moment verbreitet. Und das war ja der Moment, als dann der Krankenhauszukunftsfonds aufgelegt wurde, mit dem dann ja 4,3 Milliarden Euro Förderung von Ländern, 1,3 Milliarden und 3 Milliarden vom Bund, um dann zu gucken, wirkt dieses Geld. Und jetzt haben Sie die zweite Befragung gemacht. Jetzt vielleicht, das ist ja dann erstmal der generelle Überblick, Frau Professor Thun. Was meinen Sie, lässt sich diese Frage überhaupt schon beantworten oder ist das noch vielleicht zu früh? Es sind ja noch nicht alle Projekte abgeschlossen.
Ja, das ist richtig. Also es sind noch nicht alle Projekte eingekauft, implementiert und abgeschlossen. So kann man also tatsächlich sagen, man könnte erwarten, dass es keinen signifikant hohen Anstieg gibt. Viele Fragen haben aber auch auf zum Beispiel die Strategie zur Digitalisierung hin abgezielt. Und hier ist es natürlich so, dass wir durch die erste Erhebung auch schon es geschafft haben, dass sich Krankenhäuser mit dem Thema noch intensiver befasst haben. Und so konnte man da eben auch schon einen Anstieg sehen. Es wurden aber auch schon in den meisten Ländern tatsächlich die Gelder ausgeschüttet und es konnten so Systeme angeschafft werden, zum Beispiel Patientenportale. Mhm. Das wissen wir auch. Aber viele Krankenhäuser sind eben noch nicht so weit, aber auch die Softwarehersteller konnten gar nicht so schnell liefern, wie eben die Nachfrage war. Ja, demzufolge wurde davon ausgegangen, auch vom Bundesministerium für Gesundheit, dass eben die endgültigen Ergebnisse, die wir erwartet haben, noch gar nicht da sind und in dem Ausmaß da sind, was wir eigentlich erhofften.
Aber es ist ja tatsächlich ein Effekt festzustellen. Also Sie haben ja den Mittelwert in der ersten Erhebung, den durchschnittlichen digitalen Reifegrad angegeben, mit 9 Punkten weniger als jetzt. Also in der Mitteilung habe ich gelesen, 27% Steigerung. Das ist ja schon eine ganze Menge. Was ist denn eigentlich der digitale Reifegrad? Kann man das in wenigen Worten sagen, was da genau gemessen wird? Oder ist das wirklich so ein komplexes Konstrukt, dass man einfach sagen kann, ja, also Da fließen eben viele Variablen ein. Wie läuft das?
Beides. Ich versuche es mal mit den einfachen Worten. Das Modell selber besteht aus unterschiedlichen Dimensionen. In diesen Dimensionen gibt es dann nochmal Subdimensionen und der Digitalradar an sich erhebt dann mittels über 200 Fragen, unseren Items, Antworten, die dann in diese Subdimensionen beziehungsweise Dimensionen einfließen und dadurch dann einen Gesamtscore entwickeln.
Und da sind wir von, sagen wir, gut ein Drittel der erreichbaren Punkte waren das vor 3 Jahren und jetzt ist es immerhin schon mehr als 4 von 10, nicht? Das ist jetzt, wie hoch ist der genaue Wert?
Der genaue Wert liegt aktuell der Mittelwert liegt aktuell bei 42,4 Punkten. Tatsächlich können wir in allen Dimensionen einen Anstieg verzeichnen. Den absolut höchsten Anstieg in der Dimension Strukturen und Systeme, den relativ höchsten Anstieg in der doch auch sehr wichtigen Dimension Patientenpartizipation, da konnten wir uns von 5,3 auf 10,1 verbessern, was über 90% entspricht.
Strukturen und Systeme, das heißt die angeschaffte Software, oder?
Ja.
Okay, gut. Die Streuung, die hatte ich beim letzten Mal in Erinnerung, die war ja sehr hoch. Da war ja das beste Krankenhaus war bei 64 Punkten und das schlechteste war irgendwie 4 oder so. Hat sich die Streuung verringert oder ist die ungefähr gleich geblieben? Haben sich alle parallel nach oben bewegt oder was können Sie dazu sagen?
Ja, alle Krankenhäuser haben sich erfreulicherweise nach oben bewegt, wobei die Streuung größer geworden ist. Also wir haben jetzt wirklich Top-Krankenhäuser mit über 70 Punkten von 100. Also wir sprechen auch gerne in diesen Punkten. Ich darf es nochmal darlegen für alle, die sich damit noch nicht befasst haben. Wir hatten in der ersten Messung 33 von 100 Punkten im Mittelwert und jetzt haben wir ungefähr 42 Punkte im Mittelwert. Aber, und das ist wirklich sehr erfreulich, in allen Dimensionen, bei allen Krankenhäusern hat sich was getan. Und das ist ja etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Wir sind aber, und das möchte ich nochmal hier ganz klar sagen, noch nicht am Ziel. Das heißt, die Krankenhäuser haben jetzt die großen Aufgaben, das eben zu leben, mit den Systemen und den neuen Prozessen zu leben und natürlich die Wartung auch zu bezahlen in der Zukunft und hier noch besser zu werden, weil es reicht nicht aus. Also ich sage mal, eine 40 für Deutschland reicht bei weitem nicht aus. Das muss weit höher werden, um wirklich eine umfangreiche Digitalisierung für die Patienten zu bieten und für die Angestellten.
Gut, 100 muss man wahrscheinlich nicht erreichen, aber es geht auf jeden Fall höher. Und das Krankenhaus, was damals 4 hatte, ist das inzwischen über 10? Kann man das sagen? Ich will gar nicht wissen, wer es war.
Eher 8,
immerhin.
Aber es ist doppelt so gut, ja.
Ja, genau. Also wahrscheinlich die höchste relative Verbesserung. Nun ist ja die wirtschaftliche Not in den Krankenhäusern groß. Es wurde in der Mitteilung vom Digitalradar ja auch betont, dass es gelobt, dass die Krankenhäuser trotz der Beschäftigung in Krisen mit vielen Dingen da bei der Digitalisierung jetzt schon so vorangekommen sind. Immer weniger von diesen Kliniken schaffen es tatsächlich, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Das Geld aus dem Krankenhauszukunftsfonds, das wird ja verbraucht für die Investitionen. Also das hilft ja nichts beim Gewinn. Kann man denn sagen, wer gut digitalisiert ist und seine Prozesse schon gut im Griff hat, der arbeitet wirtschaftlich erfolgreicher? Haben Sie sich das mal angeschaut?
Das sind ja die zwei großen Fragen. Einerseits bin ich wirtschaftlicher und die andere große Frage heißt ja auch, ist meine Qualität besser, wenn ich digitaler bin? Dazu werden wir natürlich umfangreiche Analysen zusammen mit dem BMG durchführen. Die eine Publikation hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ist tatsächlich schon auf dem Weg. Die Publikation zur Qualität ist relativ schwierig, weil wir dort die dementsprechend geforderten Daten gar nicht so in dem Umfang in Deutschland zur Verfügung haben. Und das wäre das, was mich so als Ärztin, als Klinikerin hier auch noch mehr interessieren würde. Sind wir tatsächlich in der Versorgung hier und auch vielleicht ein bisschen Forschung besser, wenn wir digitaler uns aufgestellt haben? Also das braucht ja im Prinzip, wir machen das ja nicht für den Digitalradar und für die Digitalisierung und Interoperabilität, sondern tatsächlich soll das alles unseren Bürgern zugutekommen.
Ja klar, das ist natürlich, deswegen machen Sie ja diese Evaluation und wenn dann eben Qualitätskriterien dahinter stecken, umso besser. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen Digitalisierungsgrad und Krankenhausträger? Sind zum Beispiel die kommunalen Häuser besser oder schlechter aufgestellt als Uniklinika? Oder wie stehen die privaten da oder die kirchlichen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede?
Kann ich gerne was zu sagen, okay, gerne, würde aber tatsächlich eher auf das Thema Versorgungsstufe abzielen wollen. Ah. Hier haben wir natürlich Unterschiede zwischen Grundversorgung bis hin zur Maximalversorgung. Aber auch hier gilt, dass wir in jeder Versorgungsstufe eine positive Entwicklung nachzeichnen können. Also Krankenhäuser jeder Versorgungsstufe haben sich entwickelt, mit den Maximalversorgungen allerdings an erster Stelle, gefolgt von Zentralregel und Grundversorgung.
Also die Maximalversorger sind am besten aufgestellt tatsächlich, kann man das so sagen. Und die Uniklinika auch tatsächlich?
Ja, dazu kann ich was sagen. Die Uniklinika sind natürlich Maximalversorger, dementsprechend besser aufgestellt. Ja. Und man muss sich das aber auch nochmal realistisch vorstellen. Also die meisten Uniklinika, die haben ja einen KISS und dann sehr viele Subsysteme, die dementsprechend dann auch für die Forscher zur Verfügung stehen müssen. Das können bis zu 300, 400 verschiedene Systeme sein, die da angebunden sind. Und der Digitalradar und das MRAM, was ja dort inkludiert ist, mit 60%, befragt natürlich vor allen Dingen auch, welche Systeme habt ihr denn? Habt ihr diese Systeme eingekauft? Zum Beispiel für den Linksherzkatheter-Messplatz oder sowas. Ja. Und da ist natürlich es so, dass dann die großen Häuser eher diese Systeme auch gekauft und eingeführt haben, als jetzt kleinere Häuser, die sowas zum Beispiel gar nicht anbieten. Mhm. Demzufolge sieht man natürlich in den Daten auch, dass hier der Score höher wird, wobei man... Der ist sehr, sehr klug, der Score oder das Instrument, weil wenn ich dieses nicht zur Verfügung habe, die Kardiologie zum Beispiel, dann kann ich das sofort ausgrauen und sagen, ich habe sie nicht, aber ich werde dann trotzdem nicht schlechter bewertet, weil das soll ja ein Instrument sein, was eben für alle Krankenhäuser gilt.
Wenn wir nochmal auf die unterschiedlichen Kriterien eingehen, haben Sie auch nach KI gefragt? Ist das auch ein Thema in diesem Digitalradar?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Und wie weit sind die Häuser da schon? Da tut sich ja ziemlich viel. Aber manches hat man noch das Gefühl, das wartet noch darauf. Während so zum Beispiel Bildbetrachtung digital, die Bildanalyse, die ist ja schon sehr weit fortgeschritten. Wo würden Sie da den Grad sehen?
Genau, diese Daten haben wir vorliegen, soweit wir eben auch gefragt haben. Und diese Auswertung werden wir dann zum Sommer 25 auch im Detail dann allen mitgeben können in unserem Abschluss.
Genau, weitere Analysen folgen dann mit dem Bericht im Sommer. Aktuell liegen uns ja die ersten Erkenntnisse vor und auch den Krankenhäusern werden mit Hilfe der Dashboards Einsichten in das individuelle Abschneiden je nach Dimension gegeben. Seit Anfang dieser Woche, jetzt muss ich in den Kalender schauen. Ja, seit dem 13. Januar liegen diese Informationen vor und die Krankenhäuser, die am Digitalradar teilgenommen haben, können eben Einsichten für ihren Digitalradar-Score nehmen.
Okay, das ist so eine Art Benchmarking dann tatsächlich, dass man dann sieht, da an der Stelle kann ich vielleicht noch ein bisschen was tun oder sollte ich und an der Stelle bin ich schon ganz gut oder ich kann vielleicht auf dem, was ich jetzt geschafft habe, aufbauen. Ist das so?
Ganz genau. Das ist ein Instrument, was es einem ermöglicht, zu sehen, in welchen Dimensionen welcher Fortschritt stattgefunden hat, wie man sich auch im Vergleich zu der ersten Erhebung dann entwickelt hat. Das ist natürlich extrem hilfreich, um Transparenz zu generieren und auch Ableitungen zu treffen für weiterführende Entscheidungen im Bereich Digitalisierung.
Zweiter Punkt, den ich vielleicht nochmal konkret nachfragen möchte. Es gab ja das übergreifende Förderkriterium Cybersicherheit. Wie hat sich das denn entwickelt? Können Sie das schon sagen oder wäre das auch erst im Sommer dran? Frau Professor Thun vielleicht?
Genau, das ist die Dimension Resilience Management und Performance. Mhm. Innerhalb dieser Dimension wurden eben auch die Fragen zur Cybersicherheit gestellt und die werden wir natürlich auch im Sommer dann im Detail ausgewertet haben und zur Verfügung stellen. Aber die Verbesserung ist natürlich da und das erfreut uns natürlich alle.
Wenn ich dann kritisch anmerken darf, ich höre von den Fortschritten überall, aber wenn es um die Entlassbriefe geht, dann kommt die trotzdem nicht über KIM zu den niedergelassenen Ärzten. Wie kann das denn eigentlich sein?
Das ist natürlich so, dass wir jetzt gerade in einer Übergangssituation sind hinsichtlich der TI-Anwendungen wie KIM und auch der EPA, die ja seit einigen Tagen live ist. Und es gibt Krankenhäuser, die sich schon intensiv damit beschäftigt haben und Krankenhäuser, die eben hier noch ganz am Anfang stehen. Dazu gehört eben auch KIM. Diese KIM-Anwendung ist ja die Möglichkeit, dass ich eben innerhalb der TI zum Beispiel Dokumente, es ist ja nicht nur der Entlassbrief, sondern auch weitere Dokumente an andere Ärzte und Ärztinnen weiterversenden kann. Da liegt es natürlich an dem einzelnen Krankenhaus, wie in welcher Priorität die sowas tatsächlich machen möchten. Vielleicht funktioniert ja schon ein anderer Weg sehr gut, weil man mit den niedergelassenen Ärzten sehr gut zusammenarbeitet, den man noch weiter machen möchte. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gibt es das ja schon seit vielen Jahren, die Möglichkeit, digital und sicher die Dokumente weiter zu versenden. Oder es war halt nicht hochprioritär.
Das ist dann mit der EPA so ähnlich, nehme ich an. Herr Dr. Haring, Sie wollen noch eingreifen?
Ja, also würde ich gerne noch mal ergänzen. Das sind natürlich Themen, die auch in den Bereich der Interoperabilität ganz wesentlich hineinspielen. Wir können hier auch eine Entwicklung zwischen der ersten und zweiten Erhebung feststellen. Also da hat sich definitiv etwas getan. Während wir in der ersten Erhebung ja häufig noch festgestellt haben, dass selbst wenn man einen ja sehr hohen Digitalisierungsgrad in dem Haus vorgefunden hat, meistens endete es dann an den Krankenhausmauern. Das heißt, in andere Sektoren, in andere Versorgungsbereiche hinein, hat man dann festgestellt, ja, dass da eben kein Datenaustausch oder nur in sehr geringem Umfang stattfindet. Da hat sich definitiv etwas getan, obgleich da natürlich auch noch, ich sag mal, Luft nach oben besteht.
Immer wieder ist ja aus den Reihen der niedergelassenen Ärzte ein Praxiszukunftsgesetz gefordert worden, um auch dort mit der Digitalisierung auf einen Schlag ordentlich voranzukommen. Könnten Sie sich vorstellen, dass das sinnvoll ist, Frau Professor Thun?
Ja, nicht nur wir können uns das vorstellen, sondern natürlich alle, die in dem Bereich Expertise haben. Das ist genauso sinnvoll wie eben auch ein Krankenhausradar, dass man ein Praxisradar oder auch ein ÖGD-Radar, den es ja bereits gibt, einführt und die auch sogar miteinander vergleicht. Es gibt die Instrumente schon seit vielen Jahren in den USA, eben vom MRAM abgeleitete Instrumente für den niedergelassenen Bereich. Und man könnte eigentlich sehr schnell das deutsche Instrument entwickeln, welches halt genau diese Spezialitäten des deutschen Gesundheitssystems eben auch mit abbilden kann und befragen kann. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Das könnte man sofort machen. Es gibt auch Instrumente zum Beispiel für den Digitalisierungsgrad der Krankenkassen. Das finde ich auch zum Beispiel sehr positiv.
Die Gelder für das Thema wären wahrscheinlich nicht so leicht aufzutreiben, nehme ich an. Also dass man da dann vielleicht auch eine Förderung für die Digitalisierung in Praxen auflegen würde. Das war ja eigentlich fast eine einmalige Gelegenheit mit dem Krankenhauszukunftsfonds. Ne? Also sehen Sie das politisch am Horizont?
Ja, also ich schon. Das ist jetzt meine wissenschaftliche Sicht und meine Sicht als Ärztin. Das ist extrem sinnvoll. Zudem es ja jetzt durch die EPA ganz neue Anforderungen gibt an die Praxen. Und vielleicht muss man einfach auch warten, bis die EPA eingeführt wird und dann das Messinstrument einführen. Es gibt aber schon erste Verfahren auch, an denen man so ein bisschen ableiten kann, welcher Systemhersteller besonders gut ist oder besonders schlecht ist. Das ist das sogenannte Kopfverfahren bei der Gematik, wo ich eben meine Spezifikation und Interoperabilitätsparameter gegen einen Server testen kann. Und solche Dinge sind eben alle wichtig, also auch neben halt einfachen Fragen, die ich in diesem Instrument hier habe, dass man auch tatsächlich aktiv die Systeme testet.
Sie haben ja jetzt das doch multidimensional aufgestellt. Also Sie haben auch eben Patienten befragt, darüber haben wir eben schon gesprochen. Sind Sie eigentlich auch auf Zuweiser zugegangen zu Kliniken, wie tatsächlich die Digitalisierung dort empfunden wird? Sie haben ja eben schon von den Mauern gesprochen, die gut digitalisierten Kliniken nach außen hin dann doch da waren, dass also da eine Öffnung in Richtung Praxen nicht unbedingt so ganz professionell umgesetzt war. Das ist ja eigentlich für die Beurteilung einer Digitalisierung am Ende doch unheimlich wichtig, oder? Gibt es da Pläne, auch da den Übergang vielleicht noch mal ein bisschen genauer auszuleuchten?
Die Befragung von Zuweisern war nicht Bestandteil der Begleitevaluation. Wir haben tatsächlich mit Verantwortlichen aus den Häusern selbst gesprochen. Ich kann mich bei der Frage aber nur an das anschließen, was eben auch schon genannt wurde. Natürlich wäre eine ganzheitliche Betrachtung, eine sektorenübergreifende Betrachtung von auch digitalen Schnittstellen wünschenswert und ist definitiv ein Thema für die Zukunft. Also ich würde da gerne noch ergänzen, natürlich ist es absolut relevant, sich den ambulanten Bereich anzuschauen, auch die Rehabilitation, aber eben dann auch die Schnittstellen zwischen den unterschiedlichen Sektoren auch zum Gegenstand von so einer digitalen Reifegradbetrachtung zu machen.
Okay, und dann kommen wir schon langsam zum Schluss. Es hieß ja, der Digitalradar gebe einen einzigartigen Einblick in den Stand der Digitalisierung der Krankenhäuser. Sind die anderen Länder schon so weit, dass es nicht mehr wichtig ist, wo die einzelne Klinik steht? Oder warum sind wir da jetzt vielleicht mal besonders gut?
Ja, besonders gut sind wir deswegen, weil wir eine vollständige Erhebung durchgeführt haben. Das hatte natürlich auch was mit dem KHZG-Gesetz zu tun.
Genau, die mussten teilnehmen, oder?
Ja, genau. Und andere Länder haben natürlich dieses MRAM-Verfahren, was eben einerseits eher das amerikanische Gesundheitswesen umfasst. Also es gibt tatsächlich ein paar Fragen, die kann man gar nicht fragen hier in Deutschland. Und es ist eben eine Selbstauskunft, die freiwillig ist. Und man hat natürlich da auch eine Verfälschung in den Daten, weil eben Krankenhäuser, die besonders gut sind, sich gerne messen lassen wollen und die eher schlechten, dieses dann eben nicht durchführen. Und so haben wir eben eine wirklich vollständige Erhebung in Deutschland. Das gibt es so in keinem Land. Es gibt noch ein Land in Ontario, Kanada, ein Bundesland, was auch eine vollständige Erhebung hat. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, dieses Bundesland zu vergleichen mit der Bundesrepublik Deutschland und unseren Daten. Das ist hochspannend. Es gibt weitere Länder, eben wie die Türkei oder zum Beispiel England, die eben auch fast vollständige Erhebungen haben, aber eben mit anderen Instrumenten. Das ist ein bisschen schade. Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich das mir natürlich für ganz Europa wünschen, dass man eben diese ähnlichen und gleichen Instrumente für ganz Europa benutzt, um dann wirklich den echten Digitalisierungsgrad herauszufinden. Und ich darf nochmal etwas mitgeben an alle. Wir dürfen auch ein bisschen stolz sein. Einerseits gibt es scheinbar kein Land, was so schnell so gut geworden ist. Also wenn wir Deutsche mal anfangen, dann sind wir doch recht flott. Und das haben wir schon in den Daten gesehen. Und andererseits sind wir gemäß MRAM gar nicht so schlecht, wie wir immer sagen. Und ich bitte doch auch darum, dass wir die Studien, die es gibt, auch nochmal jetzt kritisch betrachten und uns nicht als, letztes Land in der Reihe sehen. Das stimmt nämlich gar nicht. Wir können das jetzt belegen mit diesen Daten, dass wir mindestens im Mittelfeld sind, wenn nicht jetzt hochschnellen, sogar in das obere Mittelfeld.
Ja, das ist doch gar nicht so eine schlechte Aussage zum Schluss. Dann die letzte Frage vielleicht an den Herrn Dr. Haring. Wird es eine dritte Befragung geben?
Ja, es wird eine dritte Befragung geben. Aktuell liegt dafür noch kein Stichtag vor. Das wird sich in den nächsten Monaten klären, vor dem Hintergrund, dass die Projekte teilweise sich noch in Umsetzung befinden, wird das sicherlich nochmal ganz spannende Einblicke generieren, wenn man jetzt in nicht allzu ferner Zukunft sich das Ganze nochmal anschaut und dann eben noch mit einem dritten Erhebungszeitpunkt die Entwicklung dann in einem dreischrittigen Vorgehen nochmal nachzeichnen kann. Da freuen wir uns sehr drauf.
Ja, wir kommen ja schon in eine andere Welt so ein bisschen, ne? Wenn man jetzt sich vorstellt, überall Patientenportale zum Beispiel oder später dann auch überall die direkte Anbindung von Praxen und Kliniken, dass die miteinander über die EPA kommunizieren oder gute Entlassbriefe strukturiert hin und her schicken. Das ist man tut da irgendwo 4,3 Milliarden Euro rein oben und unten kommt dann eine etwas anders empfundene Krankenhauswelt dabei raus. Ich finde das total spannend und ich bin auch sehr gespannt auf die dritte Erhebung, aber auch vorher schon auf die Detailauswertung und freue mich auf da weitere Informationen aus Ihrem Konsortium. Und insofern bleiben wir auf jeden Fall in Kontakt. Ich wünsche Ihnen alles Gute und machen Sie weiter so, wenn wir schon stolz auf uns sein können, wie Sie gesagt haben, Frau Professor Thun, Herr Dr. Haring.
Vielen Dank, Herr Gerloff.
Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.